Willkommen zurück in Frère Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um Reformer und Visionäre. Versuchen wir am Ende dieses langen Kapitels unsere Entdeckungen zusammenzufassen. Wie ihre Vorgänger wollten auch die nachexilischen Propheten in ihren Hörern und Lesern das Bewusstsein dafür lebendig halten, ein Volk unterwegs auf der Straße der Verheißung zu sein. Aber nach der schmerzlichen Erfahrung der Gefangenschaft in einem fremden Land und nach den Verheißungen des Wiederaufbaus durch Ezechiel und besonders Deutero-Jesaja verschiebt sich der Blickwinkel. Die Propheten der Rückkehr suchen den Willen Gottes vor allem in einer Erfüllung, die man schon ahnt, die man aber noch nicht erreicht hat. Der Pilgerglaube wird in die Aufforderung umgesetzt, sich nicht der Enttäuschung und Resignation zu überlassen, sondern offen zu bleiben im Vertrauen auf Gottes Treue und, wie Abraham, in der festen Überzeugung, wie Paulus sagt in Römer 4,21 wörtlich, dass Gott die Macht besitzt zu tun, was er verheißen hat. In der nachexilischen Prophetie tauchen sehr schnell zwei Strömungen auf, die sich beide in der unbedingten Nachfolge der Exilspropheten verstehen. Die erste, vertreten von Haggai, Sacharja 1-8 und Maleachi, ist stärker mit konkreten Ereignissen in der Zeit des Wiederaufbaus verknüpft, dem Wiederaufbau des Tempels und der Wiedereinsetzung und Erneuerung des Gottesdienstes. Diese Strömung hat deutlich einen Drang zur Reform und das war auch ein Aspekt der Verkündigung der klassischen Propheten. Tatsächlich stehen diese Männer in einer direkten und offenkundigen Kontinuität mit ihren Vorläufern. Diese Tendenz der Prophetie wird durch die Reformen von Nehemia und Esra bestätigt und stirbt dann in Israel aus. Die andere Strömung ist dem Buchstaben nach mit ihren Vorläufern weniger verbunden, sie wurde aber ihrem Geist in größerem Maße gerecht. In den letzten Ergänzungen zum Buch Jesaja sowie bei Joel und Sacharja 9-14 führt diese Tendenz zur sogenannten apokalyptischen Literatur, deren größter Teil nicht zu den kanonischen Büchern der Bibel zählt. Die apokalyptischen Bücher stammen im Allgemeinen aus Kreisen, die am Rande der herrschenden Orthodoxie stehen, also von Gruppen, die sich bewusst abgesetzt oder ausgeschlossen hatten oder die sogar verfolgt wurden. Es handelt sich um Menschen, die, oft nach einer Reihe von Enttäuschungen, ansatzweise erfasst hatten, dass die Erfüllung der Verheißungen niemals das Ergebnis bloßer menschlicher Reformen sein konnte. Gott selbst müsse eingreifen, und zwar direkt, endgültig, unerwartet und unverdient. In diesem Sinne waren sie Erben der Botschaft von Jeremia und Ezechiel, wonach für das Volk ohne ein von Gott gegebenes neues Herz keine Hoffnung bestand, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ebenso gehen die apokalyptischen Bücher direkt auf Deutero-Jesaja zurück, für den der zweite Exodus allein Gottes Werk war. Jedoch verbanden die Exilspropheten ihre Hoffnung auf Gott mit der Wirklichkeit und Lebenssituation des Menschen. Ezechiels Wiederaufbauprogramm, nachzulesen in den Kapiteln 40-48, hatte eine visionäre Seite, aber es umfasste auch recht bodenständige Erwägungen und der neue Exodus Deutero-Jesajas wurde durch das Handeln des persischen Königs Kyros eingeleitet. Diese geschichtliche Denkweise geht in der vorapokalyptischen Literatur verloren. Man greift eher zu Bildern, ohne sie mit der geschichtlichen Situation zu verknüpfen. So lässt sich eine Erwartung zum Ausdruck bringen, die sich im bloßen Alltagsleben niemals hätte erfüllen können. Trotz des Gegensatzes sind beide Strömungen, die realistische und die visionäre, im Kanon der Bibel zu finden. Und allein diese Tatsache sollte uns vor einer einseitigen Beurteilung warnen. Das visionäre Feuer der einen Gruppe, das manchmal zu einem Ausschließlichkeitsanspruch neigt, korrigiert bis zu einem gewissen Grad den zu pragmatischen Geist, die aufrichtige, aber etwas engstirnige Frömmigkeit der anderen Seite. Und beide halten ihre Augen fest auf Jerusalem Zion, den heiligen Berg gerichtet, den sie als das eigentliche Zentrum des Universums betrachten. Beide träumen von der großen Pilgerfahrt, die der Stadt eines Tages alle ihre zerstreuten Kinder wiederbringen wird, wozu bis dahin, wer weiß wann, die gesamte menschliche Familie gehören wird. Am Ende dieses Kapitels, es war überschrieben mit den glimmenden Docht wieder anzünden, gibt es Fragen zum Nachdenken. Erstens, in welcher Hinsicht befindet sich unsere heutige Gesellschaft in einer nachexilischen Situation? Welche Aufgabe ist uns Gläubigen in einer solchen Zeit gestellt? Wie können wir als einzelne Glaubende und als ganze Kirche Menschen der Hoffnung sein? Zweitens, seit dem Exil wurde die heilige Stadt Jerusalem zum Ziel der Pilgerfahrt des Glaubens. Welche Bedeutung könnte dieses Bild für unseren eigenen Glauben haben? Drittens, in den Jahrhunderten nach der Rückkehr aus Babylon haben wir in der jüdischen Glaubensgemeinschaft eine Spannung zwischen einer realistischen und einer visionären Strömung festgestellt. Ist diese auch für uns heute ein Problem? Wie hilft uns die biblische Botschaft, damit umzugehen? Wo liegen die Stärken und Schwächen beider Pole? Viertens, inwiefern können wir uns mit der Denkweise, die wir als apokalyptisch bezeichnen, auf das Kommen Christi vorbereiten? Fünftens, auf welche Weise sind die messianischen Gestalten im zweiten Teil Zacharias und der Menschensohn bei Daniel Schlüsselfiguren für unser Verständnis von Jesus von Nazareth? Das waren die Fragen zum Nachdenken und das siebte Kapitel. Es folgt das achte Kapitel. Es ist überschrieben mit Pilgerseelen und demütige Herzen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.